Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute gibt es mal wieder eine Folge zum Thema Blogtipps. Und zwar möchte ich mich mit den sozialen Medien beschäftigen und ich habe einen Tipp für dich. Und der lautet, vergiss Instagram. Und natürlich möchte ich dir heute auch sagen, welche Social-Media-Kanäle für dich als Blogger mit geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt wirklich sinnvoll sind. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, wenn ich mit Geisteswissenschaftlern über Social-Media und Blogs spreche, dann ist einer der ersten, vielleicht ironischen Kommentare meistens, ach ja, wir sollen ja jetzt alle twittern. Was dahinter steckt und ob dieser nagende Zweifel, dass man vielleicht doch mal ein bisschen hippere Netzwerke ausprobieren sollte, der dann im Gespräch übrigens auch meistens auskommt, eigentlich berechtigt ist und vor allen Dingen, welche Social-Media-Kanäle für Blogger mit geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt tatsächlich sinnvoll sind, das erfährst du heute hier von mir. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, bevor man Social-Media-Kanäle für seinen Blog auswählt, ist, warum diese überhaupt für dich als Blogger interessant sein könnten. Und dann ist so die erste Idee, die den meisten dann in den Sinn kommt, Traffic. Es bringt Traffic und Traffic ist alles. Die einen sind süchtig danach, können kaum ihren Blick von den Statistiken wenden und die anderen, und das muss man jetzt eben auch wissen, rollen aber mit den Augen angesichts der Jagd nach diesen hohen Klicks. Und egal, ob du persönlich jetzt zu Typ 1 oder Typ 2 gehörst, bevor du dich entschließt, Social-Media-Kanäle mit deinem Blog zu verknüpfen, solltest du dir tatsächlich genau überlegen, was du dir eigentlich davon erhoffst. Denn tatsächlich ist mehr Traffic zwar oft das Erste, was uns einfällt, aber das ist eigentlich nicht genug, um Social-Media-Kanäle ins Leben gerufen. Und außerdem funktioniert es eben auch nicht so besonders gut, weil massenweise Traffic kommt über soziale Medien nicht, also zumindest nicht auf geisteswissenschaftliche Blogs. Nur in seltenen Ausnahmefällen vielleicht. Und es hängt auch immer eng damit zusammen, ob man virale Posts landet. Also Social Media funktionieren ja über diese Idee der viralen Verbreitung letztendlich und das gelingt einem aber nicht bei jedem Post. Das kann man nicht vorprogrammieren. Das passiert manchmal und dann hat man Glück, aber man kann das nicht so darauf auslegen, dass man das massenweise erreicht. Und es ist nun mal so, dass du die meisten neuen Leser auf deinen Blog wahrscheinlich über Suchmaschinen bekommst. Okay, eine Strategie wäre dann natürlich zu sagen, okay, dann lege ich eben meine Blogstrategie total auf Suchmaschinen aus und versuche da meinen Traffic zu bekommen. Das wäre eben, wenn Traffic für dich eins der wichtigsten Ziele ist. Aber natürlich kannst du Social-Media-Kanäle für deinen Blog auch noch in ganz anderer Weise nutzen. Und zwar, um sichtbar zu werden. Also um vor allen Dingen in der eigenen geisteswissenschaftlichen Community zu zeigen, was so deine Schwerpunkte sind, was deine Interessen sind, dich auch auszutauschen. Das heißt, es zählt eigentlich nicht nur, wie viele Leute deinen Blog lesen, sondern vor allen Dingen auch wer. Und auf sozialen Medien hast du eben eher Einblick darin, wer eigentlich zu dir auf den Blog kommt und du kannst dich eben auch mit den Leuten austauschen. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus für dich als geisteswissenschaftlicher Blogger, denn so Themen wie Literatur, Kultur, Philosophie, vielleicht sogar auch Geschichte, das sind eben so diskursive Themen. Das heißt, die profitieren total von der Diskussion. Und das ist zwar auch schön, wenn jemand eben deinen Blog einfach nur liest, sich die Infos rauszieht, die er braucht und dann vielleicht sogar noch einen Kommentar hinterlässt, wo drin steht, oh, schöner Post, fand ich alles ganz klasse. So, das bringt dir natürlich auch irgendwie ein positives Gefühl. Das ist auch in Ordnung. Aber so richtig weiter bringt dich das eben nicht unbedingt, sondern da brauchst du dann den Austausch oder die Kommentare, die dann eben auch zu einer Diskussion beitragen können. Und was eben auch wichtig ist, ist die Vernetzung mit Kollegen und Kolleginnen, die sich für ähnliche Themen interessieren wie du. Also, dass du irgendwie das Gefühl hast, du kannst hier auch andere Blogger finden, die über Ähnliches schreiben, mit denen du dich austauschen und vernetzen kannst. Und das ist es, was du wirklich brauchen kannst. Und das ist eben auch was, was du tatsächlich über Social Media Kanäle erreichen kannst. Und die Diskussion kann natürlich nicht nur auf deinem Blog selber stattfinden, das ist natürlich toll in Form von Kommentaren, aber du kannst eben auch auf Social Media Diskussionen verfolgen oder eben dich auch daran beteiligen. Also halten wir fest, was du brauchst, also noch mehr als Traffic, ist eigentlich die Sichtbarkeit für deine Inhalte und die Vernetzung in der eigenen Community. Okay, jetzt der Vollständigkeit halber, nochmal ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Du kannst natürlich mit deinem Blog auch andere Ziele verfolgen. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht so in der Wissenschaft zu Hause bist, sondern eher journalistisch über Themen schreibst, also über geisteswissenschaftliche Themen wie Geschichte, Kultur oder Gesellschaft, so ist es dir vielleicht eher ein Anliegen, deine Inhalte so zu vermitteln, dass sie allgemein verständlich sind und dass sie Menschen einfach weiterbilden. Auch in diesem Fall kann Social Media dir weiterhelfen, denn hier kannst du auch die Gelegenheit nutzen und dich umhören, was gerade so für Themen aktuell sind, was es so für Trendthemen gibt letztendlich. Und dann kannst du deine Inhalte mit diesen Themen verknüpfen. Und hier ist vielleicht das wichtigste Stichwort Relevanz, also das, was du als Ziel quasi hast, dass dein Blog relevant bleibt. Denn der Austausch mit einer Community, wie er eben auf den sozialen Netzwerken möglich ist, kann dir helfen, relevant zu bleiben, weil du eben Themen aufschnappen kannst, die gerade in der Gesellschaft aktuell sind und weil du eben auch deine Blogartikel in die Diskussion einbringen kannst und eben auch Rückmeldung bekommen kannst, inwiefern diese Themen, über die du schreibst, relevant sind für die Gesellschaft. Okay, weil es der Aufmacher dieser Podcast-Folge ist und ja auch der Titel des entsprechenden Artikels auf meinem Blog, den ich natürlich wieder dazu geschrieben habe, auf lieberliterarisch.de, verlinke ich dir auch nochmal unten, wenden wir uns zuerst einmal Instagram zu. Was ist eigentlich das Problem mit Instagram und warum habe ich am Anfang zu dir gesagt, vergiss Instagram? Das größte Problem für mich ist, dass dieses Netzwerk wirklich eine Diva ist. Und das bedeutet für mich, du musst ihm tonnenweise Aufmerksamkeit schenken, damit es dich belohnt, also das Netzwerk. Und wenn du das Netzwerk vernachlässigst und mal eben nicht postest oder nicht regelmäßig postest, dann lässt es dich das eigentlich sofort spüren. Das ist für mich das größte Problem bei Instagram. Aber es gibt noch mehr. Problem Nummer zwei ist, die Konkurrenz auf Instagram ist heute wahnsinnig hoch. Das heißt, deine Posts müssen aus dieser Masse ziemlich guter anderer Postings herausstechen. Also sowas wie schnelle Schnappschüsse machen, dann grellen Filter raufklatschen, das ist passé. Das passiert da eben auch noch, aber das sind eben die Accounts, die eben nicht mehr so große Reichweiten erzielen oder die eben auch nicht aus dieser Masse herausstechen können, jedenfalls nicht in positiver Weise. Das ist für mich Problem Nummer zwei. Problem Nummer drei ist, dass hier, also auf Instagram, kaum Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen unterwegs sind oder zumindest nicht die geisteswissenschaftliche Perspektive in den Vordergrund stellen. Stattdessen bedienen sie eher dieses Format Bookstagram, das heißt, sie stellen eigentlich viel Bücher vor, schreiben Kurzrezensionen, also pflegen eigentlich ihren Account auf Instagram, genauso wie du deinen Blog pflegen würdest, also updaten halt den quasi als primäre Plattform. Und Problem Nummer vier ist dann eben, dass du eigentlich über Instagram kaum neue Leser auf deinen Blog bringen kannst. Also die Perspektive verschiebt sich halt. Du kannst Instagram gut als primäre Plattform nutzen, aber du kriegst die Leser schwer von Instagram weg. Das liegt unter anderem auch daran, dass das Netzwerk das eben auch nicht so sehr unterstützt und dass du eigentlich nur eine Möglichkeit hast, einen Link zu platzieren und das ist eben in deinem Profil und nicht in deinen Posts. Das sind für mich so eine Reihe der Hauptprobleme eigentlich und das gilt auch für andere Netzwerke, die eher so nach dem 20-80-Prinzip funktionieren und nicht nach dem 80-20-Prinzip. Und damit meine ich natürlich, dass du hier mit 80% Aufwand eigentlich nur 20% Ertrag bekommst. Und es sollte ja eigentlich so sein, dass du die Social-Media-Kanäle so ein bisschen mitbedienst und dass du quasi 20% Aufwand betreibst, also gerade im Vergleich zu dem, was du für deinen eigentlichen Blog tust und dafür aber 80% Rückmeldung bekommst. Ganz ähnlich wie Instagram schätze ich von dieser Perspektive her, also von dieser 80-20-Perspektive her, übrigens auch den Kanal YouTube ein. und auch sowas wie Snapchat oder TikTok oder ähnliche hippe Netzwerke. Denn gerade wenn Videocontent im Mittelpunkt von sozialen Netzwerken steht, ist der Aufwand, den man da reinstecken muss, um das Ganze zu bespielen und das auch noch regelmäßig, natürlich relativ hoch. Und außerdem ist es eben auch gerade bei sowas wie Snapchat so, dass das Netzwerk eigentlich als Selbstzweck funktionieren soll. Und das ist eben bei Instagram auch so, dass man eben nicht dazu angehalten wird, die Nutzer von dort wegzuleiten, sondern dass eben die Präsenz im Netzwerk selber und die Interaktion im Netzwerk, das ist, was die Betreiber eigentlich erreichen wollen. Und darum solltest du in meinen Augen als geisteswissenschaftlicher Blogger oder geisteswissenschaftliche Bloggerin am besten die Finger davon lassen. Es sei denn natürlich gibt es auch hier eine Ausnahme oder ein großes Aber, wenn du nämlich Spaß daran hast, hier Pionierarbeit zu leisten. Also wenn du es dir zum Beispiel zur Mission gemacht hast, Themen der Geisteswissenschaften in populäre Zusammenhänge, in alltägliche Situationen einzuführen, dann ist Instagram genau das Richtige für dich, dann melde dich da an. Ich bin übrigens auch da und zwar aus genau diesem Grund, denn ich mag es auch gerne, so diese komplexen Inhalte aus Kultur und Literatur irgendwie bildlich darzustellen. Oder vielleicht machst du auch gerne kleine Trickfilme daraus. Dann könntest du dich nicht bei Instagram, sondern vielleicht bei YouTube anmelden. Also bei Instagram kannst du natürlich auch Video machen, aber die klassische Videoplattform ist halt immer noch YouTube. Allerdings solltest du dir dann auch nochmal kurz überlegen, also gerade wenn du sowas machst wie YouTube, ob du nicht deinen Hauptfokus dann dahin verschieben solltest, weil eben der Videoproduktionsaufwand doch recht hoch ist. Und dann könntest du es eben umdrehen und sagen, okay, dann mache ich YouTube als Hauptplattform und nutze meinen Blog eigentlich nur zur Suchmaschinenoptimierung für meine Videos und nutze dann eben den Blog als Traffic-Quelle für YouTube und eben nicht andersrum. Bei all diesen Netzwerken, wo man das Gefühl hat, man muss 80% an Aufwand reinstecken, um 20% rauszuholen, ist es so, dass sie sehr viel Pflege brauchen und dass, wenn du einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund hast, deine Crowd wahrscheinlich noch nicht da ist. Das heißt, du bist da noch ein Pionier und musst noch diesen Aufbau der geisteswissenschaftlichen Community dort mitbetreiben. Das ist ganz anders bei Twitter. Twitter ist ja weder neu noch hip, eher so ein bisschen altbacken, vielleicht auch ein bisschen verstaubt. Und außerdem liegt hier auch der Schwerpunkt nach wie vor auf sprachlich verfassten Posts, also völlig weg vom Trend, der eigentlich zu Bild-Content, Video-Content geht. Und Twitter funktioniert auch längst nicht für alle Blog-Nischen, aber es funktioniert und in meinen Augen sogar hervorragend für Geisteswissenschaftlerinnen. Warum? Weil hier schon viele Geisteswissenschaftler zu finden sind. Hier tummelt sich auch ganz, ganz viel aus der Digital Humanities Crowd, also ganz viele digitale Geisteswissenschaftler sind da zu finden. Du findest also viele Forschende dort und zwar vom PhD-Level und natürlich auch Studierende, aber da es eben nicht so ein hippes Netzwerk ist, eher weniger Studierende, also eher vom PhD-Level bis zum Professor, findest du eben viele Forscher aus dem Bereich der Geisteswissenschaften. Aber auch wenn du dich nicht so sehr im wissenschaftlichen Bereich siehst, sondern vielleicht eher im journalistischen Bereich oder vielleicht hast du Ambitionen, Autor oder Autorin zu werden, dann kannst du auch hier auf Twitter einen guten Austausch finden, weil auch aus dieser Community sind da sehr, sehr viele und auch viele Blogger-Kollegen, also aus dem Bereich Literatur, Philosophie, Kultur, also alles, was so geisteswissenschaftlich ist, Geschichte natürlich auch. Also kurz gesagt, hier findest du genau die Leute, die sich eh schon für das interessieren, was du schreibst. Und da Twitter auch eins der wenigen Netzwerke ist, die gar nichts gegen externe Links haben oder die davon auch leben, dass man dort eben auch Verlinkungen setzt, kannst du eben wunderbar deine Artikel hier präsentieren. Also Twitter ist auf jeden Fall ein 20% reinstecken, 80% rausbekommen Netzwerk für dich. So, und dann gibt's da ja auch noch Facebook. Facebook, was soll ich zu Facebook sagen? Also das Netzwerk, um es mal ganz neutral zu sagen, wird definitiv langsam älter. Und hat auch ein Problem mit der jüngeren Zielgruppe. Aber ich habe ja bei Twitter auch schon gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich. Das gehört nicht zu den hippen Netzwerken. Und die Ebene der Studierenden ist da schon nicht mehr so häufig vorhanden. Aber Facebook hat eben darüber hinaus den Nachteil, dass es professionellen Nutzern, wie ja Blogger auch welche sind, das Leben wirklich so ein bisschen schwer macht, indem es nämlich seit Jahren inzwischen schon Reichweiten von Seiten drosselt, damit man Werbung einkauft. Also Verlinkungen werden dort schlecht ausgespielt und die teure Facebook-Werbung steht halt im Mittelpunkt. Also du wirst ständig aufgefordert, deine Posts zu bewerben. Aber trotzdem kannst du Facebook noch so als unaufwendigen Zweitkanal nutzen. Also jedenfalls würde ich dir das empfehlen, denn erstaunlicherweise kann man da noch so ein bisschen zusätzlichen Traffic bekommen. Das bringt nicht viel Masse, aber es macht eben auch nicht viel Arbeit. Also du könntest zum Beispiel, so mache ich das übrigens, über eine Content-Planungs-App, so wie Buffer, deine Tweets gleichzeitig für Facebook nutzen. Also man kann das dann in der App auch für das Netzwerk optimieren. Also man kann dann halt den Text, den man eigentlich für Twitter entworfen hatte, für Facebook ein bisschen länger machen, die Hashtags rausnehmen, solche Sachen halt, ne? Sodass es eben ein bisschen auf Facebook zugeschnitten wird. Und schwupps hast du eben dort auch gleich deinen Artikel auf deiner Seite geteilt. Eine andere Sache, die noch relativ gut funktioniert auf Facebook, sind Gruppen. Du kannst natürlich deine eigene Gruppe gründen, dann hast du allerdings wieder das 80-20-20-80-Problem. Also mit anderen Worten, das ist relativ viel Arbeit. Also würde ich dir empfehlen, das erstmal sein zu lassen und dir lieber so ein paar Gruppen zu suchen, die es schon gibt und die für deine Nische relevant sind und da dann so ab und zu mal einen Blogartikel von dir zu posten. Also natürlich nur, wenn er zum Gruppenthema passt und wenn diese Form der Eigenwerbung in der Gruppe auch erwünscht oder erlaubt ist. Also in manchen Gruppen gibt es zum Beispiel sowas wie Marketing Monday, dass man montags immer eigene Artikel posten darf oder irgendwie sowas. Also da musst du dich ein bisschen mit den Regeln auseinandersetzen. Und dann kannst du das auch für dich nutzen. Also ganz wichtig, immer darauf Acht geben, dass du eben wirklich interessante Beiträge teilst für die Leute, die in der Gruppe sind und dass du nicht als Spammer wahrgenommen wirst, also dass du nicht zu häufig deine Inhalte teilst oder halt immer nur die gleichen oder so. Aber wie gesagt, das ist dann meistens ja auch in den Gruppenregeln genau festgelegt. Ein weiteres Tool, das häufig so im Zusammenhang mit Social Media Marketing für Blogs erwähnt wird, ist Pinterest. Pinterest ist inzwischen seit einigen Jahren schon in aller Munde und gilt eben unter Bloggern auch nach wie vor so als einer der letzten zuverlässigen Traffic-Garanten. Und auch ich habe ja Pinterest hier auf diesem Blog schon mal erwähnt oder in diesem Podcast in einer der früheren Folgen, nämlich als ich mit dir über Suchmaschinenoptimierung gesprochen habe. Den Artikel dazu verlinke ich dir auch nochmal unten in der Infobox. Aber Pinterest funktioniert eben ein bisschen anders als die sozialen Netzwerke, weil das hat nämlich eigentlich mal so als Chimäre zwischen Sozialmedium und Suchmaschine gestartet, ist jetzt aber primär eine Suchmaschine. Also hat sich so richtig zu einem mächtigen Suchmaschinenkonkurrenten eigentlich zu Google ausgewachsen. Und es hat nach wie vor so ein paar Funktionen, die man so als Relikte aus dieser Anfangszeit bezeichnen könnte, also ein paar Funktionen aus dem Bereich des Social Networking, wie das Folgeprinzip zum Beispiel, oder dass man erstmal so eine Art Dashboard hat, wenn man das öffnet und dann eben auch Dinge sehen kann, von die Leute gepostet haben, die denen man folgt, also so diese klassischen Social Media Funktionen halt. Trotzdem ist das eigentlich nicht so im Vordergrund und auch nicht so interessant für uns. Interessant an Pinterest finde ich vor allem die Bildersuchfunktion, weil die ist so performant, dass sie im Vergleich zu der Bildersuche in Google einfach wirklich top ist, einfach der Wahnsinn. Also wirklich, die kann ziemlich kleine Bildausschnitte sehr gut erkennen und eben darüber ähnliche Inhalte auch gruppieren. Der allergrößte Pluspunkt von Pinterest gegenüber Google ist aber, dass du deine Inhalte dort selber positionieren kannst. Und das solltest du meiner Meinung nach auf jeden Fall tun. Denn es ist so, und das bekomme ich auch sehr oft zu hören im Gespräch über Pinterest, also vor allem im Gespräch mit Kollegen, Pinterest funktioniert nicht für jede Nische gleich gut. Also es ist immer so als DIY-Nischenplattform eigentlich bekannt oder sogar verschrien, also so, wenn man irgendwas zum Basteln sucht oder ein Kochrezept oder so, dafür denken viele Leute, ist Pinterest gut. Aber das ist eben nicht die einzige Nische, die dort vertreten ist, schon gar nicht mehr, seit eben Blogger diese Suchmaschine für sich entdeckt haben. Inzwischen gibt es da also auch viele Nischenblogs, die eben nichts mit dem Thema Do-it-yourself oder Kochen oder so zu tun haben. Und deswegen gibt es eben auch für Geisteswissenschaftlerinnen hier einiges zu holen. Und der zweite große Vorteil, also das erste war ja, dass du deine Inhalte dort selbst positionieren kannst. Der zweite Vorteil ist, dass du hier eben auch auf eine jüngere Zielgruppe triffst. Also dieses Nachwuchsproblem, das zum Beispiel Twitter hat, das hat Pinterest nicht so sehr. Also wenn du deine Inhalte eher an Studierende richten möchtest zum Beispiel, dann wäre Pinterest für dich eher eine gute Wahl als Twitter, weil du einfach hier mehr Leute findest, die sich im Studienalter befinden. Also, um es kurz zu machen, um Pinterest führt kein Weg vorbei, aber wie du deine Pinterest-Strategie genau gestalten kannst, kann ich dir jetzt hier in dieser Folge nicht sagen, weil wir ja uns eigentlich um Social Media kümmern und das habe ich ja schon gesagt, Pinterest ist eigentlich kein soziales Netzwerk. Deswegen wird es dazu noch mal eine gesonderte Folge geben, aber behalte das schon mal im Hinterkopf, Pinterest könnte dir auch helfen für deine Marketingstrategie. Okay, also Hand aufs Herz, welche Social Media Kanäle solltest du als geisteswissenschaftlicher Blogger, geisteswissenschaftliche Bloggerin denn nun für dich nutzen? An erster Stelle steht hier ganz klar für mich Twitter. Auf Twitter kannst du Traffic generieren, du kannst dich aber auch, was ich ja wichtiger finde, das habe ich ja ganz zu Anfang schon erwähnt, dich austauschen, dich informieren, dich vernetzen und du kannst eben in deiner Community sichtbar werden, weil deine Community schlicht und einfach schon da ist. Also hier kannst du eindeutig sehr viel gewinnen. Wenn Pinterest ein soziales Netzwerk wäre, würde ich es jetzt hier auf Platz 2 nennen, denn auf Pinterest ist in Sachen Traffic einfach noch am meisten zu holen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Traffic ist nicht alles, aber es ist natürlich auch angenehm, wenn du nicht für 10 Leute am Tag schreibst, sondern vielleicht für 100 Leute, die deinen Blog am Tag besuchen. Und man möchte ja auch immer gerne ein bisschen neue Leute einfach auf die Inhalte aufmerksam machen. Also Pinterest gehört für mich definitiv zu den Kanälen, die du für deinen Blog nutzen solltest. Aber hier findet eben kein Austausch statt wie bei Twitter. Und außer Traffic ist da eben nicht ganz so viel für dich drin. Und deswegen würde ich dem auch nur Platz 2 geben, wenn es ein Social Network wäre und nicht Platz 1. Obwohl das eben ja ein hochperformantes Ding ist. Auf Platz 3 kommt für mich Facebook. Denn Facebook, ich habe es ja gesagt, ist eigentlich veraltet und ich finde auch, es macht nicht mehr so wirklich viel Spaß, Facebook zu nutzen. Aber ich habe schon gesagt, du kannst hier ganz unaufwendig ein bisschen zusätzlichen Traffic abstauben, kannst dir Gruppen anschauen, die zu deinem Thema gehören, findest vielleicht sogar ein paar Leute aus deiner Community und hast da eben auch noch ein bisschen Austausch. Natürlich nur, wenn du eben auch Lust dazu hast, dich da mit den Leuten zu vernetzen. Denn gerade wenn du vielleicht überlegst, sogar eine eigene Gruppe zu gründen, bedeutet das natürlich einen deutlichen Mehraufwand. Platz 4 bekommt von mir YouTube. Denn wenn du dir den Aufwand einmal machst, hier so eine Art Videoformat zu entwickeln, das irgendwie das du immer wieder nutzt, das immer wiederkehrt, dann kann dein Blog davon schon profitieren. Du kannst nämlich deine Videos in deine Posts einbauen. Und Videos sind im Moment so, schon seit einiger Zeit eigentlich, eines der Internet-Hype-Formate schlechthin. Das heißt, die meisten großen Dienste pushen Video-Content und spielen eben Video-Content einfach besser aus. Das heißt, wenn du Videos einbettest auf deinem Blog, wird sich das auch positiv auf dein Google-Ranking auswirken, also auch deine Suchmaschinenoptimierung weiter voranbringen. Andersrum kannst du deine Videos, wenn du das als Hauptveröffentlichungsplattform hast, also YouTube, kannst du deine Videos eben Suchmaschinen optimieren, indem du Blogartikel darüber schreibst oder passend dazu schreibst und die eben für Suchmaschinen optimierst und dann eben deine Videos einbindest. Und du kannst auf YouTube auch Links zu deiner eigenen Webseite einbinden, also in das Video. Oben, da kommt dann so ein kleines i und da kann man drauf klicken und dann wird der Nutzer auf deinen Blog geführt. Das kann natürlich auch zu so einer Art wechselseitigen Aufwertung letztendlich führen, weil dann eben diese Querverlinkungen bestehen. Und an letzter Stelle kommt für mich tatsächlich Instagram Und das, obwohl ich sogar selber dort auch einen Account habe, ich habe das schon erwähnt, aber da geht es mir halt hauptsächlich darum, die Literaturwissenschaften in diese viel genutzten Dienste, in diese hippen Netzwerke zu bringen. Und ich habe eben auch Spaß daran, da Pionierarbeit zu leisten, zu gucken, wer da schon ist und wie diejenigen, die schon da sind, gerade aus den digitalen Geisteswissenschaften, sich dort positionieren. Und ich genieße eben auch den Austausch, der dort stattfindet. Also über persönliche Nachrichten und Chats findet man da eben auch oft eine sehr persönliche Ebene. Das ist nicht so häufig und nicht mit so vielen Leuten der Fall wie bei Twitter, aber es kommt eben auch vor. Aber es kommt durch Instagram kaum Traffic auf meinen Blog. Also das sind wirklich hauptsächlich so die persönlichen Kontakte, die mich da interessieren und eben auch zu sehen, was andere da so machen. Und ja, das ist der Grund für mich, warum ich Instagram trotz allem für meinen Blog eben auch nutze. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Mich würde natürlich interessieren, wie das bei dir so aussieht. Welche Social-Media-Kanäle nutzt du für deinen Blog und warum? Und welche davon kannst du weiterempfehlen und welche machst du eigentlich nur so for fun oder weil du irgendwie ein Interesse daran hast, auf dieser Plattform dich auszutauschen? Hinterlass mir dazu gerne einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du natürlich auf lebelieberliterarisch.de. Ich verlinke ihn dir aber auch nochmal unten in der Infobox. Das war's für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.